Herzlich willkommen heißen zur Sendereihe Quellgrund, die wir heute aus dem Kloster hier in Waghäusel übertragen dürfen. Wir haben begonnen, Psalmenauslegungen des heiligen Augustinus als Hilfe zu wählen, um selber auch besser die Psalmen zu begreifen, das Gebetbuch der Kirche. Der heilige Augustinus hat die Psalmen sehr geliebt. Es war Ambrosius in Mailand, der ihm die Liebe zu den Psalmen besonders ans Herz gelegt hat. Und gerade der Psalmengesang war es, der sein Herz berührt hat und der ihm geholfen hat, auch die christliche Botschaft besser zu begreifen. Er hat zu fast allen Psalmen eine Auslegung hinterlassen, die oft sehr lange ist. Und in dieser Auslegung nimmt er auch Bezug immer wieder zu den aktuellen Auseinandersetzungen seiner Zeit. So wollen wir ihn heute hören, wie er es verstanden hat, sehr meisterlich die einzelnen Psalmverse zu deuten auf den Weg des Christen zum himmlischen Vaterland. Wir haben gerade begonnen, die Psalmen zu betrachten, die der Pilger, der Wallfahrer auf dem Weg nach Jerusalem singt. Es sind ja Wallfahrtslieder. Und wir wollen heute Abend den Psalm 123 hören und dann auch die Gedanken des heiligen Augustinus dazu, wenigstens soweit sie uns verständlich sind, wie weit sie übermittelbar sind. Und dann auch schauen, wie weit die Betrachtung des Psalmes nicht auch Brücken anbietet, dass wir den Weg der Kirche in unserer Zeit oder auch unseren eigenen Lebensweg im Licht dieser Psalmverse betrachten können. Wir wollen zunächst den Psalm hören, so wie er gesungen wird, im Stundengebet der Kirche.
Ich erhebe meine Augen zu dir, der du hoch im Himmel thronst, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin. So schauen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn übersatt sind wir vom Hohn der Spötter. Übersatt ist unsere Seele von ihrem Spott, von der Verachtung der Stolzen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Der Beter ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er steigt hinauf zu dieser Stadt des Herrn. Augustinus betrachtet zunächst einmal dieses Aufsteigen des Menschen, des Wallfahrers, und er überträgt diesen Aufstieg auf den eigenen christlichen Weg, den wir gehen. Wie steigen wir auf, wir, die wir auch unterwegs sind, zum himmlischen Jerusalem? Und da führt er aus: Jede Liebe steigt oder sinkt. Weil wir aber durch böse Begierde schon sanken und fielen, darum, wenn wir erkennen, wer es ist, der zu uns nicht fiel, sondern herabstieg, bleibt uns ihm anhangend aufzusteigen, da wir es aus eigener Kraft nicht vermögen. Augustinus legt Wert darauf, dass der Mensch erst dann durch die Liebe aufsteigen kann zu Gott, wenn er weiß, dass ihm Gott vorher schon entgegenging. Gott wurde Mensch, er stieg zum Menschen hinunter. Die Liebe wurde Mensch, damit der Mensch nun durch Jesus Christus geführt und von ihm geleitet aufsteigen kann zu seinem eigentlichen Ziel, zu Gott. Und so hebt der Beter, der Wallfahrer, auf diesem Weg die Augen zum Herrn, der hoch im Himmel thront. Es ist ein Psalm, der ganz aus der Not des Beters spricht. Es ist ein Psalm, der ausdrückt, wie der Mensch angewiesen ist auf Gott, auf sein Erbarmen, auf seine Hilfe, auf seine Gnade. Und so erhebt der Beter, der Wallfahrer, voll Vertrauen seine Augen zu dem, der im Himmel thront. Aber wo ist der Himmel? So fängt Augustinus an. Wo ist der Himmel zu suchen? Und wo sind die Leitern, die uns wirklich dorthin führen? Wenn Gott im Himmel thront, wenn er im Himmel wohnt, wie kann der Mensch dorthin finden? Augustinus legt diesen Aufstieg des Menschen in das Herz des Menschen. Himmel ist überall da, wo der Mensch nach Gottes Willen lebt, wo Gott Wohnung nimmt im Menschen. Und so sagt er, wir steigen zum Himmel, wenn wir Gottes gedenken, der Aufstiege im Herzen bereitet. Im Herzen steigt der Mensch auf. Und wie steigt er auf? Wenn er Gott gefällt, dann schreitet er voran. Wenn er nicht stolz ist, sondern wenn er sich missfällt in seiner Sünde, aber sucht, Gott zu gefallen. Wo ist also der Himmel? Wo ist der Himmel Gottes? Alle heiligen Seelen, alle gerechten Seelen sind dieser Himmel Gottes. Dort ist das Heiligtum des Herrn, dort sein Tempel. Ein interessanter Gedanke, weil wir damit erinnert werden an die Einwohnung Gottes in unserer eigenen Seele. Er wohnt ein durch die Liebe. Wir haben den heiligen Johannes noch im Ohr, der vor einigen Tagen uns sagte, durch das Wort des Herrn, wenn wir den Herrn lieben, wenn wir sein Wort festhalten, dann wird der Vater auch uns lieben und sie werden kommen und in uns wohnen. So wollen wir also den Himmel nicht fern von uns suchen, sondern dort, wo Jesus ihn bauen möchte, im Herzen des Menschen. Ich möchte Sie jetzt einladen, dass wir Jesus dort aufsuchen, dort, wo er Wohnung genommen hat, in unserer Seele. Und dass wir vielleicht auch wieder darüber staunen, dass Gott es liebt, im Herzen des Menschen zu wohnen, dass das nicht eine theologische Aussage nur ist, sondern eine Wirklichkeit. Suchen wir doch jetzt den Herrn auf in unserer Seele. Suchen wir ihn dort, wo er Wohnung nehmen will, wo er schon wohnt und wo es ihm gefällt, wenn wir in der Liebe mit ihm verbunden sind. Dann ist es eine Wohnung, in der er sich wohlfühlt. Dort wohnt Gott, wo wir ihm das Herz öffnen und wo wir an seinem Wort festhalten, da wo wir ihn lieben. Da ist Himmel und Erde ganz nahe. Unsere Augen zum Herrn erheben, heißt für uns in dieser Stunde, sie zu dem erheben, der in unserem eigenen Herzen Wohnung nimmt. Unseren Blick nach innen zu richten, in die Seele und ihn dort jetzt zu besuchen. Lade es ein, dass wir diesen Blick nach innen richten, Jesus suchen und während wir einige Takte Musik hören, dann auch uns freuen an seiner Gegenwart, hineintreten in seine Gegenwart. So wie wir jetzt sind mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, uns vom Herrn anschauen lassen, in seinen Tempel kommen und ihn dort ehren, ihm danken, mit ihm sprechen, so wie wir es auch in einer Kirche tun würden. Tun wir es jetzt, indem wir in unser Herz eintreten und ihm dort unsere Ehre bringen.
Ich erhebe meine Augen zu dir. Hier der Pilger, seine große Sehnsucht im Herzen. Die Augen erhebt er, natürlich mehr noch das Herz. Und wir haben gehört, dass Gott im Himmel wohnt. Und Augustinus hat dann gesagt, er wohnte bei sich selbst, aber durch die Menschwerdung wollte er zu uns kommen. Gott braucht den Himmel nicht, um darin zu wohnen. Er ist selbst der Himmel. Aber der Himmel selbst braucht ihn, um von ihm eingewohnt zu werden. Gott will bei uns wohnen. Der Pilger sucht im Gebet Gott
Und Gott sucht Wohnung bei uns, wenn wir ihn lieben, an seinem Wort festhalten. Jetzt schauen wir den zweiten Vers an. Es gibt ja nur vier Verse bei diesem Wallfahrtslied. Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herren, so schauen unsere Augen auf den Herrn, bis er uns gnädig ist. Augustinus wundert sich und fragt sich, ja, wir sind wirklich Knechte. Verwundert es uns nicht, dass wir Knechte sind, denn Jesus Gott ist der Herr, also sind wir Knechte. Darüber wundert sich nicht, aber verwunderlich ist, dass wir Magd sind und er die Herrin. Denn wie die Magd, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, Gott ist Herrin, wir sind Magd, das verwundert ihn. Und wie legt er das aus? Aber wir sind ja auch Kirche. Und auch da ist es nicht zu verwundern, dass er Herrin ist. Wir sind Kirche, er die Herrin. Und er spricht auch dann von der Kraft und von der Weisheit Gottes. Das sind die Eigenschaften Gottes gleichsam, die in der Bibel auch weiblich ausgedrückt werden. Und darum sind wir auch Magd. Man könnte auch sagen, er spricht von Männern und Frauen. Er spricht von Knechten und von Mägden. Sie schauen auf den Herrn. Sie sind von ihm abhängig. Aber wenn wir Magd und Knecht oder sogar Sklave hören, da denken wir negativ. Aber die haben Vertrauen zu ihrem Herrn. Die schauen voll Ehrfurcht auf, weil sie wissen, dass sie bei ihm geborgen sind, nicht nur arbeiten müssen und Lohn bekommen, sondern auch bei ihm zu Hause sind, geborgen sind. Wir kennen manche Geschichten aus der Bibel, ja, bei Ruth zum Beispiel, die sagt, ich bin lieber Magd und der Knecht und bleib bei meinem Herrn, da geht es mir gut. Mit diesem Vertrauen kommt die Magd, der Knecht, zu Jesus Christus und bittet, bei ihm wirklich Hilfe zu finden. Und Augustinus sagt, Knecht sind wir, weil wir das Volk Gottes sind, die Herde seiner Weide. Magd bist du, weil du Kirche bist. Aber wir wissen, dass die Kirche auch Braut ist. Nicht nur Magd des Herrn wie Maria, ich bin Magd des Herrn. Maria ist auch Braut des Herrn. Und darum ist jeder Beter, auch jeder Mensch ist wirklich auch Braut und ist als Kirche nicht nur Magd, denn die Magd hat ja Gnade gefunden bei Gott. Die Magd selbst fand große Würde bei Gott. Sie wurde Gattin. Und natürlich hat auch Augustinus Maria vor Augen. Sie ist das Urbild der Kirche. Und er sagt aber, wir sind nicht nur Gattin, sondern wir sind auch Braut. Und er macht einen Unterschied. Und er spricht etwas an, was heute ganz ungewohnt vielleicht zu sein scheint. Dass man sagt, bevor man die Hochzeit vollzieht, ist man eine Braut, eine werdende Braut bis zur Hochzeit. Und da hat man noch nicht zusammengelebt. Und mit der Hochzeit wird man auch Gattin. Und solange wir auf dieser Erde sind, sind wir Braut. Seufzen, lechzen, halten Ausschau nach dem Bräutigam. Und darum hören wir oft, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Denn aus der Brautkirche, aus der Brautseele soll die Gattin werden, die für immer beim Geliebten ist, wie es auch im Hohen Lied der Liebe heißt. Er spricht von den geistigen Umarmungen, nach denen wir uns sehnen. Der Mensch kennt das in der Freundschaft. Wenn man jemanden lieb hat, dass man ihn umarmen möchte oder in seinen Armen legen. Augustinus sagt, das wird erst geschehen, wenn wir im himmlischen Hochzeitsmahl ganz vereint sind. Jetzt sind wir schon Braut, die sich geschmückt hat durch die Sehnsucht, durch die Liebe für den Bräutigam. Dann werden wir Braut, dann werden wir für immer beim Herrn sein. Dann bringt er ein wunderbares Bild. Er sagt, pass aber auf, Braut. Es könnte sein, irdisch gesprochen, dass der Bräutigam sich eine andere Braut sucht, sich eine andere anlächelt, würden wir heute sagen, und sie liebt und sie verehelicht. Das könnte weltlich so sein, aber nicht bei unserem göttlichen Bräutigam. Weil aber kein anderer ist, der Christus vorgezogen werden soll, so mag sie sorglos ihn lieben. Wir lechzen, wir seufzen und wir wissen, der göttliche Bräutigam hat keine andere Braut. Er will keine andere Gattin als die Kirche, als die gläubigen Seelen, die ihn lieben. Und er bringt ein wunderbares Wort. Denn wer kann so zur Ehe nehmen, dass er sterbe für die, die er nehmen will? Da Pater Bill hat es einmal so gesagt: Hast du einen Ehepartner, der schon für dich sein Leben hingegeben hat? Und da werden alle Lebenden wohl sagen: Nein, mein Ehepartner lebt noch, der liebt mich, aber der hat sich noch nicht im Leibe lieben ganz hingegeben im Tod. Wir aber haben einen Bräutigam, der sich für uns im Tode aus Liebe ganz hingegeben hat, um uns die Braut, die Seele, Magd oder Knecht zu nehmen. Und darum dürfen wir ganz sorglos sein, dass der Bräutigam treu ist und wir Braut sind, dass wir erwählt sind. Und die Kirche sagt, die Erwählung, die Berufung geschieht in der heiligen Taufe. Da weiß ich ganz sicher, dass Gott mich erwählt hat. Ob Knecht oder Magd, ich nenne euch nicht mehr Knechte, zitiert Augustinus den Jesus, ich nenne euch Freunde. Und Paulus sagt, bist du dann nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. In Galater 4, 7. Also der Knecht wird zum Erbe, die Magd wird zur Braut, sie wird zur Gattin, sie ist berufen zur vollkommenen Liebesvereinigung. Zuerst macht er uns zu Knechten, die erlöst er mit seinem kostbaren Blut, die reinigt er im kostbaren Blut. Aber das Blut der Messe, der Hingabe Jesu, ist auch der Brautpreis für unsere Erlösung, dass wir sein Eigentum sind, seine Herde. Wir sind Geschöpfe und somit Knechte, aber wir sind geliebte Kinder, darum auch Braut und Bräutigam und Gattin, die berufen sind, sich mit Christus zu vereinen. So darf die Seele, die unterwegs ist nach Jerusalem, zum Irdischen und zum Himmlischen, ganz sorglos sein, dass der Bräutigam treu ist. Und darum gibt es auch in der Kirche keine Ehescheidung, weil der göttliche Bräutigam sich niemals trennt von uns und bereit ist, mit seinem kostbaren Blut die Schuld zu vergeben. Und wir schauen auf, bis er uns gnädig ist. Solange wird der Beter Aufschau halten. Und Augustinus sagt, das wird so lang sein, wie wir noch im Glauben wandeln oder im Fleisch leben. Dann aber im Himmel wird Hochzeit gefeiert, dann werden wir ganz und gar für immer Gattin sein und er Bräutigam.
Die Kirche ist Pilgerin unterwegs zu ihrem Bräutigam und sie vertraut, dass Gott für sie da ist, dass er für sie sorgt. So wie eine Magd auf die Hand ihrer Herrin vertraut und darauf baut, dass die Herrin für sie sorgt, denn sie dient ihr ja, wie der Knecht darauf vertraut, dass sein Herr alles für ihn tut, was wichtig ist, für ihn besorgt, so sollen auch wir im Glauben fest auf Gott bauen und darauf bauen und zählen, dass er für uns da sein wird, dass er sich um uns kümmern wird, alles von ihm erwarten. Stellen wir uns diesen Blick einmal vor, dieses Vertrauen, wenn uns das Bild von Knecht und Magd nicht mehr so geläufig ist. Vielleicht können wir ein anderes nehmen, was uns vertrauter ist. Kinder vertrauen, dass Eltern für sie sorgen. Gerade kleine Kinder sind noch sehr arglos und erwarten alles von der Mutter und vom Vater. Mit Recht. So soll auch unser Verhältnis zu Gott sein. So dürfen wir darauf bauen, dass der Vater für uns da ist und dass er sich sorgt auf dem Weg unserer Pilgerschaft. Aber der Pilger und Wallfahrer scheint in Not zu sein. Er scheint etwas im Herzen zu haben an Bedrängnis, von dem er dann jetzt auch sprechen wird. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn übersatt sind wir vom Hohn der Spötter. Übersatt ist unsere Seele von ihrem Spott. von der Verachtung der Stolzen. Ein zeitloses Wort, ein Wort, das eigentlich immer gilt für den, der mit Gott seinen Weg geht, der sich immer konfrontiert sieht mit der Feindseligkeit, mit dem Unverständnis seiner Umgebung. Hier bringt der Beter die ganze Verachtung der Spötter vor den Herrn, die in seiner Seele bohrt, die ihn verletzt. Übersatt ist unsere Seele von ihrem Spott, übersatt vom Hohn der Spötter. Es ist vielleicht auch, in Klammer gesagt, es wert, dass wir von diesem Vers aus auf den Weg der Kirche unserer Zeit schauen. Sie hat diesen Pilgerweg auch zu gehen. Und auch sie trägt in diesen Tagen viel Spott und Hohn, Verachtung. Es ist nicht auch eine Einladung an die Kirche, an uns alle, mit diesem Spott, mit diesem Hohn zum Herrn zu gehen, auf seine Gnade nun zu bauen. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig. Ist das nicht auch ein Wort, das die Kirche unserer Zeit besonders an den Herrn richten darf? Die Kirche soll nicht sich verschließen in Verbitterung oder gar, dass sie sich wehrt, sondern sie soll in diesem Vertrauen jetzt sich an Gott wenden, dass er wieder Gnade schenkt, dass er auch Zeit der Heilung schenkt, dass er Hilfe schenkt. Hören wir zunächst aber noch Augustinus. Es sind zwei, die überfließen. Der eine fließt über von Spott. Er erniedrigt die anderen. Und Augustinus sagt, sie fließen über, weil sie stolz sind. Die Spötter fließen über von ihrem Stolz. Und dieses Überfließende, das kann sein, und so drückt sich der Stolz ja oft aus, Reichtum, Überfluss, Besitz. Aber selbst der, der kein Geld hat, kann einen anderen Stolz haben, einen Überfluss an Ehren. Und er ist darum stolz, ein anderer glaubt, sich überfließend an Gerechtigkeit und ist darum stolz, was noch schlimmer ist. Für Augustinus ist die schlimmste Sünde der Stolz, aus dem alles andere hervorging, an Unrecht und Unheil. Dieser Überfluss ist in jenen, die spotten. Sie haben Besitz, sie fließen über an falscher Gerechtigkeit, nämlich einer Gerechtigkeit, die sich alles selbst zuschreibt, die Gott sogar anklagen, die sich vor Gott rechtfertigen, in dem Moment, wo es ihnen nicht mehr so gut geht, wenn sie bedrängt werden. Und dann sind das Worte, die durchaus aktuell sind. Sie klagen Gott an und sagen, was habe ich angestellt, was habe ich getan? Und du entgegnest, denk nach, erinnere dich deiner Sünden, ob du etwa nichts getan hast. Das kitzelt ein wenig, er hält Einkehr, er bedenkt seine schlechten Taten. Nachdem er seine schlechten Taten überlegt, will er auch so noch nicht bekennen, dass er Gerechtes dulde, sondern sagt, schau, ich habe offensichtlich vieles getan, aber ich sehe viele, die Schlimmeres angestellt haben und nichts Widriges erleiden. Ja, so ist der Mensch. Er klagt Gott an, auch wenn er seine Sünde durchaus vielleicht erkennt, so vergleicht er sich immer wieder und versucht, Gott zur Rede zu stellen. Augustinus spricht davon, dass er einem Menschen gleicht, der würde man ihnen das Schiff zum Steuern übergeben, der dieses Schiff in den Schiffbruch führen. Und doch will er Gott das Steuer dieser Welt entschlagen und selber das Lenkrad der Schöpfung halten und allen Schmerz und Lust, Straf und Lohn austeilen. Falsche Gerechtigkeit. Menschen, die mit sich selbst gerecht, die selbstgerecht sind, die mit anderen hart umgehen, die ihnen das Leben schwer machen, weil sie an einer falschen Gerechtigkeit festhalten und nicht auf Gott blicken, von dem alles kommt. Nun, was ist die rechte Gerechtigkeit, die dem Herrn gefällt? Auch hier spricht Augustinus wieder ganz aus dem Geist des Evangeliums, und wir hören den Atem des Römerbriefes. Wer ist gerecht? Er, der glaubt, der alles vom Herrn erwartet. Wie viel eigene Gerechtigkeit haben wir denn? Und so fragt er, wie viel Gerechtigkeit ist unter so viel Versuchungen? Wir können uns vielleicht enthalten von Mord, Ehebruch, Diebstahl, Meineid, Betrug, aber können wir es etwa von bösen Gedanken oder von den Vorspiegelungen böser Lüste? Was also ist unsere Gerechtigkeit? Unsere Gerechtigkeit ist einfach und schlicht unsere Armut. Unsere Armut zu erkennen, unsere Bedürftigkeit und zu wissen, alles, was wir haben, alles, was wir sind, empfangen wir vom Herrn. Alles kommt von ihm. Er ist die Quelle der Gerechtigkeit, und unsere eigene ist höchstens ein kleines Rinnsal gegen diesen Quell, ein Tautropfen. So wollen wir alle falsche Gerechtigkeit immer wieder entlarven lassen und uns in diesem Vertrauen des Beters alles vom Herrn erhoffen, alles Gute ihm zurückbringen, alles Gute von ihm erwarten, alle Gnade. Auf so viel Armut und auf so viel Vertrauen wird der Herr immer antworten. Aber er wird nicht antworten, wo ein Mensch selbstgerecht vor ihn hintritt. Bitten wir den Herrn, dass er uns in diese Armut hineinführt, in diese Abhängigkeit von ihm, und dass auch diese Armut, die er jetzt uns manchmal zumutet, die Armut der Kirche, die Verachtung teilen muss in den Augen vieler Menschen, dass sie dazu dient, dass sie ihre Augen umso mehr und ihr Vertrauen umso mehr auf die Gnade Gottes setzt. So lade ich Sie ein, dass wir im Herzen jetzt als Glieder dieser Kirche ganz still, jeder für sich, da wo er ist, ein Gebet an den Herrn richten und ihn bitten um Gnade für uns, für die Kirche, um das Geschenk der Erneuerung und um das Geschenk der evangelischen Armut.
Ja, Herr, wir danken für diese Auslegung des heiligen Augustinus, der uns hinführt zu der Armut des Herzens. Arm sein vor Gott, dann sind wir reich. Der Beter wendet sich an Gott. Und Augustinus hat gesagt, unsere Gerechtigkeit, wie die Bibel es auch sagt, ist wie dürres Laub. Und er denkt auch an sein eigenes früheres Leben. Und er hat ja gesagt, Mord und Totschlag und Betrug und Ehebruch, das haben wir vielleicht nicht getan, aber im Herzen sind wir doch versucht und angefochten. Und Franziskus sagt, wenn Gott mich nicht bewahrt hätte vor dem Bösen, vor der Sünde, wäre ich der größte Verbrecher oder Sünder geworden. Das ist genau derselbe Geist. Und darum brauchen wir die richtige Herzenshaltung. Und der ganze Schmuck der Braut ist der Bräutigam. Unsere Gerechtigkeit hat ein Gesicht, hat ein Name. Jesus Christus, er ist unsere Rechtfertigung vor Gott. Und darum sagt Augustinus, dass wir wie ein Bettler sein sollen, wie dieser Beter, der ein Bettler ist, aber der ganz sicher weiß, dass er gefüllt wird, dass er erhört wird, dass der Mantel der Gerechtigkeit um ihn gelegt wird. Das ist auch ein Gedanke, den Maria im Magnificat ausbreitet, aus dem Anlässement kommend, dass er uns einen Mantel umlegt seiner Gerechtigkeit. Und was macht er dann? Unsere Nacktheit, unsere Blöße, unsere Wunden bedecken. Er kleidet uns und er beschenkt uns. Das ist so wunderbar. Und er endet bei dieser Auslegung, wo er sagt, schaut, die Bergpredigt, die hat den richtigen Geist. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Nicht die auf andere zeigen, sondern an die Brust klopfen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Mit dieser Haltung des Zöllners, der hinten stehen bleibt und nicht einmal die Augen aufzuheben wagt. So sollen wir vor Gott hintreten und gewiss sein, dass er uns erhört. Und wir werden Aufschau halten, bis er uns hört. Und als der Papst in Manopello war oder in Turin, da hat er das Antlitz Jesu gesucht und aufgeschaut, oder in Fatima. Genauso sollen wir sein wie der Beter. Unsere Augen schauen auf wie der Knecht und wie die Magd, bis er uns hört, bis er sein Angesicht über uns leuchten lässt und bis er uns gnädig ist. Diese Gewissheit hat die Braut, weil sie weiß, dass der Bräutigam sie erwählt hat. So wollen wir beten und um seinen Segen bitten, dass wir unser Herz bereiten und dass wir Kirche sind Jesu Christi und die Nöte der Welt auf Verspottung vor ihn hintragen. Der Herr sei mit euch. Auf der Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria segne euch und segne auch alle Pilger auf Erden auf dem Weg zur Heimat im Himmel und zur Einwohnung Gottes in ihrem Herzen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir möchten Ihnen danken, dass wir mit Ihnen den Psalm 123 betrachten durften. Als Pilger bin ich auf Erden. Herr, zeige mir deine Wege. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend vom Kloster Waghäusel bei der Mutter mit dem gütigen Herzen. Gelobt sei Jesus Christus.